wie sowas auf lange Sicht ja auch Freundschaften dann wiederum verändert, weil ja ChatGPT, es ist irgendwie immer verfügbar. Es sagt einem, was man hören möchte. Es bietet irgendwie immer Lösungen an. Keine Ahnung. Das verändert ja irgendwann auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, weil sich die Erwartungshaltung total verändert, weil man verlernt, wie Menschen eigentlich agieren und wie, wo irgendwie auch Reibungen entstehen.
Mauerecho. Ost trifft West.
Der Nachwende-Kinder-Talk.
Weil der Zusammenhalt keine Mauer kennt.
Brücken bauen statt Grenzen denken.
Der Einheitspodcast der Tanzpanther-Stiftung.
Mit Dennis Schiponda
und Marie Eisenmann.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, der Nachwende-Kinder-Edition mit Marie. Hallo.
Hallo.
Und mir, dem Moderator Dennis Schiponda. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Diese Woche haben wir wieder zwei sehr spannende Themen für euch mitgebracht. Aber erstmal, wie geht's dir, Marie?
Mir geht's gut. Ich bin nur dabei, so ein bisschen krank zu werden.
Oh
nein.
Ich glaube,
es ist gerade aber auch so Erkältungswelle. Also ich höre von ganz vielen Leuten, dass sie krank werden. Und ich hoffe, dass es nur quasi nur einmal so rüberzieht und dann wieder vorbeigeht. Und wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich ganz gut, aber kennt ihr das, wenn ihr so euer Zimmer aufräumen wollt? Und ich wirklich seit einer Woche nehme ich mir das jeden Tag vor und dann arbeite ich und mache irgendwas anderes und pipapo und keine Ahnung. Also ich bin so gerade richtig im Vermeiden und das ist das Einzige, wo ich gerade so bin, okay, das nehme ich mir für die nächsten 3 Tage richtig hart vor. Das ist das, was gerade mich bewegt tatsächlich, das Aufräumen und der unendliche Berg, damit überhaupt mal anzufangen. Okay, dann gehen wir doch in unsere erste Kategorie, die Review von letzter Woche. Ja, die war ja ein bisschen anders, weil wir umdisponieren mussten kurzfristig. Und deswegen habe ich euch eine Geschichte aus dem Urlaub erzählt, wie ich von einem polnischen Nazi angegriffen wurde. Und habe versucht, euch so ein bisschen mitzunehmen in die Innenwelt, wie sich das in dem Moment so anfühlt und was das mit einem macht. Also du bist ja eine weiße Person, Marie. Kennst du solche Situationen? Wie hat das auf dich so gewirkt? Also wie ist das für dich, sowas zu hören?
Also ich fand es einmal wirklich sehr, ich bin dir sehr dankbar, dass du das geteilt hast, weil das ja auch wahrscheinlich nicht so einfach ist, über so einen Vorfall zu sprechen oder so ein Erlebnis zu sprechen. Kenne so Situationen natürlich nicht, eben weil ich weiß bin. Kenne natürlich irgendwie als Frau schon irgendwie Fälle von Übergriffen in der Öffentlichkeit, aber nicht in diesem Ausmaß. Also ich habe Glück, dass es mir noch nicht in diesem Ausmaß passiert ist, aber es gibt ja natürlich auch Frauen, denen es passiert. Ich glaube, mir hat das sehr vor Augen geführt, über was ich mir als weiße Person eben keine Gedanken mache, wenn ich nachts unterwegs bin oder auch wenn ich in Urlaub fahre. Wie wenig ich irgendwie, also ich mache mir schon auch jetzt mit dem erstarkenden Rechtsextremismus, der ja nicht nur in Deutschland vorhanden ist, sondern eben in ganz, ganz vielen Ländern, schon auch Gedanken darüber, wie sich das verändert. Aber ich habe jetzt, als ich zum Beispiel in Italien im Urlaub war, nicht mehr groß Gedanken darüber gemacht, dass auch die ja eine neofaschistische Regierung haben. Dass ich konnte das in meinem Kopf total trennen. Also auf so einer Alltagsebene, sage ich mal, beschäftigt mich das als weiße Person zu wenig, habe ich gemerkt, nachdem ich das angehört habe.
Aber ist es nicht auch manchmal interessant, so dass dieses, naja, ne, dass man so diese politischen Diskurse, die einen ja auch irgendwie persönlich betreffen, ne, ob es jetzt Sexismus ist oder Rassismus, da denken wir ja intersektional, dass in meinem Kopf sich das auch so ein bisschen vertheorisiert hat. Also, ne, also manchmal so in diesen, es ist nicht mehr so ein Alltagsphänomen wie in den 90ern, wie ich das da wahrgenommen habe. Und ich habe irgendwie, ja, ich habe einfach krass unterschätzt, wie heftig mich das doch mitgenommen hat, darüber zu erzählen und wie schwer mir das auch gefallen ist. Weil ich auch, ne, also auch wenn ich das meinen Freunden erzählt habe davor, ich bin dann immer in so einem Wegrationalisieren. Ich mache Witze drüber, ich spiele das so runter, so bis mir irgendwann mal eine Freundin von mir gespiegelt hat, so, Schippi, das ist übelst schlimm, was dir passiert ist. Und ich meine, stell dir mal vor, der hätte dich mit der Flasche angegriffen, du weißt nicht, was passiert wäre und du rationalisierst das hier so weg und es ist mir bis dahin gar nicht aufgefallen. Und das ist halt ja auch so ein Punkt, wo man, glaube ich, versucht, das irgendwie so wegzuschieben, dass es einen nicht die ganze Zeit so komplett belastet. Und ich frage mich aber mittlerweile auch, ob das nicht so ein, ne, dieses Wegrationalisieren, das auch so ein bisschen einen unempfänglich macht für so Sachen oder so blind macht, wenn man das so versucht wegzuschieben. Aber ich habe auch vieles nicht gesagt, was ich eigentlich sagen wollte, was dann irgendwie im Rausch der Gefühle dann doch weggeblieben ist oder so. Deswegen ist das schon krass, was das so mit einem macht. Hört gerne mal rein und schreibt uns gerne, wie ihr das so wahrnimmt. Und übrigens ist mir, was mir gerade noch einfällt, ist auch dieses Nazis im Ausland. Ja, ich weiß, dass es sie da gibt, aber in meiner Welt. Also, nee, ich bin ihnen auch schon öfter begegnet und sowas alles, aber es ist nie zu einer Auseinandersetzung oder sowas gekommen. Und ich finde das schon krass irgendwie, dass das auch wieder so vertheorisiert war in meinem Kopf. Das ist etwas, was theoretisch passieren könnte, aber eigentlich nicht, ich praktisch in mein Leben gelassen habe. Und das auf dieses im Urlaub, dass man da aufpassen muss, das ist irgendwie so eine ganz abstruse Situation. Das fand ich irgendwie, ich glaube, so ist mir das noch nie passiert. Klar, mal irgendwelche Sprüche oder so, aber das ist schon, das lässt einen dann nochmal anders auf Bereiche blicken, wo man denkt, man kann unbeschwert jetzt unterwegs sein, was man aber, wie es hier gezeigt wurde, irgendwie nie so wirklich kann.
Vielleicht ein Punkt dazu, mir war das sehr, für mich war das relativ präsent, als ich in den USA war. Dieser Gedanke, also weil ich in den USA auch auf einigen Demos war und die sind ja auch in den USA nicht, also ist keine Polizei, die da irgendwie die Demo schützt. Und auch da gibt's natürlich irgendwie Fälle in Deutschland, wo die Polizei die Demo auch nicht wirklich schützt. Aber trotzdem war ich bei so einer Anti-Trump-Demo und da waren dann Leute um diese Demo herum, die halt relativ eindeutig rechtsextrem waren. Und da ist mir aufgefallen, dass mir da im Alltag, dass ich da viel, viel mehr drüber nachgedacht habe, ob ich irgendwie gefährdet bin, wenn ich jetzt irgendwie links markiert bin, wenn ich dort unterwegs bin.
Ja, das stelle ich mir auch krass vor, gerade wenn man sich auch die Wahlen anguckt, ne, das sind so, kann ich nicht anders sagen, als das irgendwie so SS- oder SA-Truppen früher, die über die Straße ziehen und dann so irgendwie so ein eigenes Gesetz durchziehen und die Leute vom Wählen und so abhalten. Also das gruselt mich schon auch. Das sind irgendwie Zustände, finde ich schon ziemlich krass. Dann kommen wir mal von den Nazis zu zur Politik. Denn dann kommen wir zu unserer zweiten Kategorie Let's Talk About. Ich möchte diese Woche mit euch über Scheuer vor Gericht sprechen. Scheuer musste sich ja wegen der Mautaffäre vor Gericht zur Verantwortung ziehen lassen. Oder schauen wir mal, was da noch passiert. In jedem Fall musste er sich jetzt nicht wegen dem ganzen Fall sozusagen zur Verantwortung ziehen lassen oder vor Gericht erscheinen, sondern weil er ja einen Meineid begangen hat. Und jetzt wird untersucht, wie und wo und ne, alles drumherum. Und das finde ich aber interessant, dass jetzt so viele, 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 viele Monate später Scheuer doch nochmal tatsächlich sich verantworten muss. Mein Thema ist auch so ein bisschen, dass viele PolitikerInnen, MinisterInnen, ja, irgendwie, ich glaube, vielen BürgerInnen fehlt so ein bisschen, dass Politik wieder Verantwortung übernimmt, wenn sie Fehlverhalten haben. Ich hole euch aber erstmal rein in die Thematik. Wenn wir heute über das Vertrauen junger Menschen in die Demokratie sprechen, zeigt sich eine vielschichtige Lage. 3/4 der Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren sind mit der Demokratie eher oder sehr zufrieden. Im Westen liegt die Zufriedenheit stabil bei etwa 77%. Im Osten ist sie mit rund 60% nach einem längeren Anstieg wieder etwas zurückgegangen. Das Vertrauen in unabhängige Institutionen wie das Bundesverfassungsgericht oder die Polizei ist hoch. Ebenso steigt das Vertrauen in die Bundeswehr und die Europäische Union weiter. Im Gegensatz dazu sind politische Parteien bei jungen Menschen deutlich weniger beliebt. Ihr Vertrauen liegt auf einer Skala von 1 bis 5 nur bei 2,6. Ein aktuelles Beispiel, das die Bedeutung von Verantwortungsübernahme illustriert, ist der Fall Andreas Scheuer. Der ehemalige Verkehrsminister muss sich wegen Meineids vor Gericht verantworten. Er wird beschuldigt, im Untersuchungsausschuss zur PKW-Maut bewusst falsch ausgesagt zu haben. Scheuer bestreitet die Vorwürfe und sieht die Anklage als politisch motiviert. Eine Verurteilung könnte eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren bedeuten, wobei eine Bewährung wahrscheinlich ist. Ganz anders Jens Spahn in der Maskenaffäre. Trotz wiederholter Kritik und Skandalen muss er kaum Verantwortung tragen und macht politisch unbeirrt Karriere. Philipp Amthor im Augusta-Intelligence-Skandal reagiert zwar kurz, zurückhaltend, ne, er war ja dann kaum noch in der Öffentlichkeit, aber inzwischen ist er wieder da wie zuvor. Dagegen haben damals zum Beispiel Gregor Gysi und Cem Özdemir in ihrer Bonusmeilen-Affäre Konsequenzen gezogen, sind von Ämtern zurückgetreten. Cem Özdemir ist sogar komplett aus der Spitzenpolitik ausgetreten und erst nach ein paar Jahren wiedergekommen und hat haben somit auch Verantwortung übernommen. Diese unterschiedlichen Beispiele zeigen, die Übernahme politischer Verantwortung bei Fehlverhalten ist keine Selbstverständlichkeit und genau das beeinflusst, wie Menschen in Ost und West das Vertrauen in die Politik bewerten. Darüber wollen wir heute sprechen, wie politische Verantwortung aussehen sollte und was das für das Vertrauen in unsere Demokratie bedeutet. Ja, dann an dich, Marie. Glaubst du, dass die mangelnde Verantwortungsübernahme von Politikern auf Fehlverhalten das Vertrauen in die Politik zerstört?
Ja, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, weil ich glaube, es kommt total auf den Fall drauf an. Aber jetzt in diesen beiden beschriebenen Fällen von Andreas Scheuer und Jens Spahn habe ich den Eindruck, dass es gar nicht so sehr die fehlende Verantwortungsübernahme ist, die das Vertrauen in die Politik zerstört, sondern eigentlich ja der Fehler an sich oder der Machtmissbrauch in diesem Fall, der da entstanden ist, dass überhaupt so riesige Summen an Geld jetzt quasi von Steuergeldern finanziert werden müssen, weil diese Fehler begangen worden sind. Und man sich ja auch im Fall von Jens Spahn zum Beispiel fragt, okay, inwiefern kann man da von einem Fehler sprechen und inwiefern hat da wirklich jemand von vornherein quasi keine Verantwortung übernommen oder seine Macht auch missbraucht. Und ich glaube, dadurch entsteht auch so ein gewisses Misstrauen. Also wenn man Vertrauen in Politik oder in eine Regierung, in Parteien etc. irgendwie hineinsetzt. Und das Vertrauen besteht darin, dass man eben denkt, es wird im Interesse der BürgerInnen gehandelt. Und dann entsteht aber ein riesiger Schaden. Und ich finde dann fehlende Verantwortungsübernahme gar nicht so überraschend, weil ich finde, das geht ja auch so ein Stück weit Hand in Hand mit einem Machtmissbrauch. Also wenn man von vornherein Fehler macht, die man wo man irgendwie denkt, okay, wie passiert so ein Fehler, finde ich es gar nicht so überraschend, dass die Verantwortungsübernahme im Hinterher irgendwie nicht kommt. Und ich habe auch noch ein anderes Beispiel, wo eine Verantwortungsübernahme stattgefunden hat quasi, wo ich aber auch irgendwie so ein bisschen skeptisch bin, ob das das Vertrauen steigert. Und zwar ist ja in diesem Jahr der Kultursenator von Berlin, Joe Cialo, zurückgetreten, der als Kultursenator Kultur fördern sollte, aber gleichzeitig Kürzungen in Millionenhöhe zu verantworten hat oder zugelassen hat. Und er ist dann dieses Jahr zurückgetreten, weil er das quasi nicht geschafft hat, diese Kürzungen zu verhindern. Und ich denke, da ist Rücktritt vielleicht auch der richtige Schritt gewesen. Und trotzdem stärkt das jetzt nicht mein Vertrauen in dem Punkt in die Politik, weil ich mir denke, okay, aber sowas sollte doch von vornherein, habe ich höhere Erwartungen, dass so eine im Nachhinein Verantwortung zu übernehmen, ist natürlich total wichtig und gut. Und ich sehe auch ein, dass in der Politik Fehler passieren. Aber es gibt auch Punkte, wo im Nachhinein diese Verantwortung zu übernehmen, auch so ein Stück weit performativ irgendwie wirken kann.
Ja, also ich überlege gerade nochmal so ein bisschen, weil es gibt ja so nochmal so einen Unterschied zwischen, also dem Machtmissbrauch, wo du gesagt hast, richtig, das steht hier immer am Anfang. Also ich gehe jetzt mal nicht immer von Machtmissbrauch aus, sondern ich gehe auch davon aus, dass man zum Beispiel bewusst Fehler macht, obwohl einem zum Beispiel das Ministerium sagt, wie bei Spahn oder bei Scheuer. Man wusste ja, dass das nicht EU-konform ist. Das wurde beiden wurde aus Ministerien davor gesagt, ja, so geht es aber eigentlich nicht. Und dann haben sie einfach gesagt, sie machen es trotzdem so. Und es ist ja nicht direkt, es ist so ein, also ich weiß nicht, ob ich das schon als Machtmissbrauch werten würde, sondern sie wollen halt irgendwie ihren Kopf durchsetzen, so, aber wenn sie halt auf diese ganze Umgebung nicht hören und dadurch ein Schaden für die BürgerInnen steht, indem wir das alle mit den Steuern sozusagen wieder ausgleichen müssen, dann ist das ja für mich ein Punkt von aus so eine, also ich habe da ganz oft das Gefühl, sie fühlen sich so unantastbar, ne? Also da kann man einfach mit dem Kopf durch die Wand gehen, da macht man das wieder besseren Wissens, weil man irgendwie so abgetrennt ist von dem Rest der Gesellschaft. Und das ist irgendwie so für mich so ein essentieller Punkt, dass ich das Gefühl habe manchmal, dass so diese, ich glaube, es würde eine andere Politik geben, wenn PolitikerInnen sich anders dafür haftbar machen müssten, ne? Oder anders in die Verantwortung übernehmen müssten, wo sie das auch selbst spüren, ne? Und nicht so dieses, also, weil im Moment ist es ja meistens so, also schauen wir uns zum Beispiel Philipp Amthor an, ne? Augusta Intelligence, er hat Kontakte hergestellt und hat da irgendwie so ein Aktienpaket und so Sachen bekommen, was man ja eigentlich einfach als Bestechung werten kann. Fertig. So. Und was hat er dann gemacht? So, er ist nicht, also das, was als Konsequenz für ihn rauskam, ist, dass er nicht Vorsitzender von Mecklenburg-Vorpommern geworden ist, sondern er ist dann einfach Bundestagsabgeordneter geblieben. Und das ist dann das, was folgt. Also, ne, ich finde halt, jedes Kind lernt irgendwie, wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich dafür gerade stehen. Und da war ja auch ganz lang diskutieren die ja erstmal auch immer noch rum, dass es ja gar nicht so ist und ne. Und ja, und dann versucht man alles immer von sich wegzuschieben. Und ne, mittlerweile kennt man ja diese Choreografie des Krisenmanagements auch schon. Und ich finde, das ist auch so eine Verarsche, weil wir als BürgerInnen, wenn wir irgendwie Steuer falsch machen, wenn wir irgendwie denn irgendwas gesetzlich falsch machen, dann ist der Staat sofort da und sagt hier, zack, 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 das bezahlen, da sind die Strafen, da sind irgendwie Nachzahlungen, blablabla, pipapo, was nicht alles auf uns zukommt. Und bei Politikern habe ich aber das Gefühl, da gilt das Gesetz nicht so richtig. Also ist es nicht auch so ein, ne, sagen wir mal, vielleicht dann nicht Vertrauen, sondern ist das nicht aber auch so ein Misstrauen? Fördert es nicht auch so ein Misstrauen in die obere Klasse und in dieses, die da oben gegen wir hier unten? Glaubst du nicht, dass es das auch stärker macht?
Ne, ich glaube auf jeden Fall, dass es das stärker macht. Aber ich glaube, es fängt auch an einem früheren Punkt schon an, weil es ja auch sowas wie in den allermeisten Berufen auch sowas wie eine Berufsethik irgendwie gibt. Und das widerspricht ja eigentlich schon einem gewissen Ethos, dass man sich halt nicht bestechen lässt. Selbst wenn es kein Gesetz dagegen, also selbst wenn es jetzt nicht irgendwie geahndet wird, oder man direkt irgendwie seinen Posten verliert. Aber ich denke, dass es zusätzlich natürlich auch ein Ungleichgewicht gibt, wenn sowas dann auch noch konsequenzenlos bleibt. Obwohl ja eigentlich sehr nachvollziehbar ist, dass das eigentlich nicht sein kann, weil das einem Ethos irgendwie auch widerspricht.
Der TikToker Drakon hat dazu einen Reel gemacht. Und ich finde das auch interessant, weil es ja dann auch später nochmal Konflikte bei Scheuer gab. Und ich finde, der sagt so ein bisschen aus, glaube ich, wie auch so BürgerInnen sich fühlen mit der Art und Weise, wie PolitikerInnen damit umgehen. Vielleicht reden wir da gleich mal rüber, aber hör vielleicht erstmal zu.
Andreas Scheuer, also der Bundesverkehrsminister, der ehemalige, der für die katastrophale Maut verantwortlich war, hatte ja im Stadtrat in Passau einen neuen Job bekommen als Rechnungsprüfer. Ja, im Ernst, der Typ als Rechnungsprüfer, kannst du dich ausdenken. Und hat nach einem Tag schon hingeschmissen. Wegen der bösen, bösen Medien. Ich habe als Bundespolitiker sehr viel ausgeteilt, aber auch sehr viel eingesteckt. Ich habe viel erreichen können und viel unser Land gestaltet. Ja, und auch ich habe Fehler gemacht, wie jeder Mensch. Es reicht, wenn es um einen stellvertretenden Vorsitzenden im Rechnungsprüfungsausschuss geht in der kreisfreien Stadt Passau mit rund 50.000 Einwohnern, der dreimal im Jahr tagt, dann werde ich mir das und meiner Familie nicht mehr antun. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Der Kerl hat doch die Frechheit, sich aufzuregen darüber, dass Leute zu Recht kritisieren, was er für einen Mist angestellt hat in der Vergangenheit und jetzt allen Ernstes woanders nochmal auftreten sollte. Das ist halt wirklich einfach eine phänomenale Nummer. Man kann echt nur sagen, wie kann es die CSU überhaupt noch wagen, so jemanden aufzustellen? Wow, ey.
Also ich glaube, was da auch irgendwie ein Punkt ist, ist, dass so dieser Begriff Fehler für manches Verhalten, also diesen Begriff so ein bisschen ausdehnt auf Fälle, wo ich nicht mehr von Fehler sprechen würde, weil Fehler sind irgendwie menschlich, Fehler passieren auch mal, aber das sind, also sowas passiert einem nicht einfach, da muss man sich auch schon aktiv irgendwie dafür entscheiden und dieses gerade dann auch dort im Nachhinein, mir sind Fehler passiert, die müssen mir jetzt auch mal irgendwie verziehen werden, weil Fehler sind irgendwie menschlich. Das ist ja auch so eine Instrumentalisierung von diesem Begriff, der einfach in vielen Fällen weg ist von der Realität. Und ich glaube, da stimmt das schon, was du gesagt hast, dass es da so einen Ablauf gibt, wo man irgendwie weiß, okay, dieser Fehler passiert in Anführungsstrichen und so wird dann darauf reagiert von der Person, die diesen Fehler in Anführungsstrichen begangen hat, dass da die Authentizität auch fehlt, weil jeder ja merkt, das ist doch Quatsch. Das ist doch keine Verantwortungsübernahme, weil dann würde man zugeben, dass es sich nicht um Fehler gehandelt hat. Da fehlt ja die Ehrlichkeit.
Also ich finde es auch krass, ne? Weil wenn du dir überlegst, der hatte als Minister Mist gebaut und wird dann, wie hier richtig gesagt wurde, Rechnungsprüfer in einem Stadtrat, wo ich halt bin so, wie kann das sein? Also das entbehrt doch jeder Logik. Also als Angestellter, wenn du so einen Fehler machst, fliegst du halt raus oder ne oder wirst halt in eine Stelle versetzt, wo du mit sowas überhaupt nichts mehr zu tun hast, im besten Fall, sag ich mal. Und hier wirst du dann einfach weitergereicht, machst einfach weiter oder wie Spahn, der einfach diesen Konflikt aussitzt und einfach weitermacht. Das geht ja auch darum, du hast ja vorhin gesagt, mit so einem Ehrenkodex. Und ich habe so auch das Gefühl, dass mehr und mehr diese Form von Kodex oder von Norm, wie man damit umgeht. Also früher habe ich auch das Gefühl gehabt, dass PolitikerInnen mehr Verantwortung übernommen haben für Fehler. Und jetzt ist man eher in dieser Strategie zu sagen, komm, wir weichen aus. also früher gab es so einen Kodex oder so eine Norm, an die sich auch PolitikerInnen zu halten hatten. Und wenn die missgebaut haben, dann sind die auch zurückgetreten. So. Und ich habe Gefühl, dieses Gefühl dafür, wann hat man einen Fehler gemacht? Und ich rede ja nicht von einem Fehler, sondern eigentlich ne, von bewusster, also wenn man, ein Fehler passiert ja aus Versehen. Ne? Aber wenn man bewusst in Kauf nimmt, dass ja große Summen irgendwie später zurückgefordert werden können oder Klagen reinkommen oder so, oder man gegen Gesetze verstößt, dann ist es erstens schlechtes Handwerk und zum Zweiten ist es dann ja auch eine bewusste Handlung. Und ich finde, diese bewussten Handlung sollte man ahnden und nicht einfach so drüber hinweg gucken, weil da kommt ja erst dieser Eindruck auch entstande, ja, die sind irgendwie was Besseres und die stehen über dem Gesetz und die müssen sich auch nicht zur Verantwortung ziehen lassen. Aber was glaubst du denn, was für Konsequenzen könnte man vielleicht einbauen, außer jetzt zum Beispiel das, was es schon gibt mit dem Untersuchungsausschuss und dann muss man sich da, ne, und dann einen Rücktritt zum Beispiel, zu dem einen eigentlich ja auch nur die eigene Partei zwingen kann zum Beispiel.
Ich weiß gar nicht, ob ich so richtig Ideen habe, was stattdessen irgendwie Konsequenzen sein müsste. Ich glaube, die Mittel, die man hat, die müssten, glaube ich, konsequenter umgesetzt werden. Also dass in Fällen von so großer Verantwortungslosigkeit oder Machtmissbrauch, je nachdem wie man das jetzt irgendwie nennen möchte, dass das auf politischer Ebene von der Partei nicht gedeckt wird, wenn es sich wirklich um Verantwortungslosigkeit irgendwie handelt. Dass medial, also ich glaube, das wird auch schon viel gemacht, aber dass man medial versucht, auch Druck aufzubauen, dass man eben Transparenz schafft, wenn solche Fälle passieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, also vielleicht fallen dir irgendwie alternative Dinge ein, die man irgendwie noch einführen könnte. Aber ich glaube, die Möglichkeiten, die da sind, die sind vielleicht schon mal nicht schlecht. Sie müssten halt wirklich konsequent umgesetzt werden.
Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Ding, weil wir haben ja von über Vertrauen in Institutionen gesprochen oder ich habe das ja vorhin vorgelesen. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, weil so Gerichte, die arbeiten halt nicht für eine Person, die sind unabhängig, da hat keine Partei ihre Hand drüber. Aber in Parteien ist ja das Vertrauen so gering auch, weil da gibt's ja auch eine Form von Korpsgeist, wie bei der Polizei, dass man sich halt gegenseitig schützt und gegenseitig deckt. Und glaube, das führt auch dazu, dass dieses Stereotyp von Politiker sind unehrlich, dass es auch so verstärkt wird. Ja, weil man das Gefühl hat, dass sie sich alle gegenseitig decken, dass es immer so ein Geklüngel ist. Und ja, also wenn ich jetzt einmal frei sprechen darf, ich finde es ja schon gut, wenn jemand bewusst und fahrlässig und wenn man das juristisch nachweisen kann, dass dann auch zum Beispiel Politiker wie Geschäftsführer zur Verantwortung gezogen werden können. Und du hast recht, es gibt auch schon Gesetze, die das zum Beispiel sagen. Also jetzt hätte ich nicht erwartet, aber in der bayerischen Verfassung steht zum Beispiel, dass der Ministerpräsident sich verantworten muss für schwerwiegende Fehler, die er macht. Und es gibt ja auch, was ich halt auch zum Beispiel sehe, das Beamtengesetz. Warte. Beamte in Deutschland werden für Schäden, die sie im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit verursachen, grundsätzlich nach dem Grundgesetz der Amtshaftung zur Verantwortung gezogen. Die rechtlichen Grundlagen dafür bilden vor allem Artikel 34 Absatz 1. Punkt, Punkt, Punkt. Machen wir mal weiter. Nee, also es gibt das ja schon für die Beamten unter dem Minister. Und da sagt man ja, die sind halt beim Staat angestellt. Und auf der anderen Seite ist es ja für mich als BürgerInnen das sozusagen auch das Verständnis, dass auch Politiker und Minister für mich beim Staat oder bei uns BürgerInnen sozusagen angestellt sind. Und warum macht man da jetzt so einen großen Unterschied zwischen Beamten und Politikern? Es gibt einen Punkt so mit dem freien Mandat. Also das bedeutet, dass ein Politiker in seinem Mandat nicht behindert oder beeinflusst werden kann. Man hat da eine freie Entscheidung, was effektiv ja nicht so ist. Weil wenn du in einer Fraktion bist, dann sagt dir eine Fraktion effektiv, was du machst. Und wenn du zum Beispiel, es gibt zwar keinen Fraktionszwang, aber indirekt halt schon. Weil wenn du nicht mitmachst bei den wichtigen Entscheidungen, dann bestrafen die dich parteiintern sozusagen. Und da merkt man auch wieder diesen Korpsgeist. Man kann da nicht immer sein freies Mandat ausfüllen. Und ich finde es da schon wichtig, dass irgendwie, ne, zum Beispiel Geschäftsführer, dass man vielleicht eine Regelung findet, wie bei Geschäftsführern, dass die auch haftbar gemacht werden können. Jetzt kann man keine Milliarden zahlen oder so, aber in so einer angemessenen in einer angemessenen Art und Weise, dass es halt den Menschen in Führungspositionen auch wehtut. Oder bei Beamten ist es auch so, dass erstmal der Staat zahlt, aber wenn dann alles nachgewiesen ist, so und so, dass der Staat auch die Möglichkeit hat, sich zum Beispiel Regress anzumelden und dann Gelder wieder zurückzuholen. Sowas finde ich auch schon gut. Oder einfach auch, wenn man sagt zum Beispiel, okay, wenn jemand jetzt wirklich Machtmissbrauch betreibt, dann kann die Person nicht wieder antreten, um gewählt zu werden. Ne, also, weil das ist ja so etwas, wo ich sage, na, es ist ja dein persönliches Versagen. Du hast in deinem Job versagt, anscheinend das nicht gut gemacht oder bewusst falsch gemacht. Und dann können wir doch nicht der Person einfach wieder erlauben, da weiterzumachen. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Grundgesetz. Man müsste da einiges ändern und anpassen. Aber ich finde schon, dass wir da mutiger sein sollten und da das angehen könnten. Glaubst du denn, dass so Vertrauen wieder ja mehr in die Politik steigen könnte?
Ich glaube, was ich ganz interessant finde, weil wir da jetzt noch gar nicht drüber gesprochen haben, dass es in, das war glaube ich auch dieses Jahr, dass Marine Le Pen angeklagt wurde. Jetzt habe ich die Details dieses Falls nicht mehr. Aber Marine Le Pen wurde in ihrer Funktion auf der EU-Ebene, glaube ich, angeklagt dafür, dass sie Gelder veruntreut hat.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat sie Gelder vom Staat, die sie sozusagen für ihr Büro und so benutzen kann, für die Partei genutzt.
Mm, okay.
Und das ist ja Umwidmung, das ist ja Veruntreuung. Mm.
Und ich finde das spannend, dass es da auch Fälle gibt, wo Le Pen das ja auch instrumentalisiert hat und Trump hat das ja auch schon mehrere Male gemacht, als politischer, also dieser juristische Weg, auch dieser rechtsstaatliche Weg, der eigentlich neutral ist oder zumindest neutral sein sollte, aber ich in diesen Fällen ja auch irgendwie neutral ist, weil es sind ja auch einfach Vergehen, die einfach also erstmal unpolitisch sind in der juristischen Bewertung, das zu instrumentalisieren und zu sagen, ja, wir sind irgendwie unseren Gegnern ein Dorn im Auge, deswegen geht man jetzt den Rechtsweg, um uns aus dem Weg zu räumen, dass das ja auch nicht für Vertrauen in Politik sorgt, aber auch dazu Leute dazu bringt, diese Parteien zu wählen oder diese Personen zu wählen, weil sie das schaffen, das für sich so zu nutzen, diesen Moment, wo sie eigentlich Macht missbraucht haben und das aber so zu framen, als wäre das einfach nur ein Angriff der Gegenseite. Ich finde es spannend, dass es quasi auch das Gegenteil gibt, wo Vertrauen in solche Leute dann quasi steigt, weil sie es für sich irgendwie zu nutzen wissen. Das ist aber nochmal ein anderer Punkt, das wollte ich noch ergänzen.
Aber da sieht man ja auch, dass in Frankreich zum Beispiel ist es ja möglich, dass, also sie kann jetzt nicht mehr sozusagen antreten, ne? Und da gibt es ja diese Konsequenzen schon für Machtmissbrauch und Korruption und sowas alles. Also wie viele CDU- und Unionspolitiker wären heute nicht mehr im Parlament oder in irgendwelchen Amt und Würden, wenn wir auch so ein Gesetz hätten? Und ich fände das einfach, glaube ich, grundsätzlich gut. Und gleichzeitig hatte ich aber im Hinterkopf auch so, ne, wenn man das jetzt so beschneidet, dann ist es schon so, also Marine Le Pen generiert sich da jetzt als Opfer, aber es ist ja schon auch so, dass man aufpassen muss, dass wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, CDU, AfD in Amt und Würden kommen oder irgendwie in Sachsen oder so, die AfD regieren kann, vielleicht sogar alleine, dass dann durch so schärfere Gesetze nicht die Opposition unterdrückt wird. So, weil es ist jetzt auf demokratischer Seite ja nicht so, aber wir wissen ja, wenn rechte oder faschistoide Perspektiven an die Macht kommen, dann kann sowas ganz schnell umgewendet werden und deswegen müsste man auch immer gleichzeitig so einen Schutz einbauen. Aber ne, also ich meine, wir sind ja keine Juristen, das sind sich Juristen überlegen, aber das wäre das, was ich mir überlegt habe. Okay, wir sind jetzt schon weit vorangeschritten, gehen wir doch mal über zu deinem Thema von Politik zu Psychologie. Was hast du uns denn für ein Thema mitgebracht?
Bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich eine kurze Triggerwarnung aussprechen. Im nächsten Teil geht es um das Thema psychische Gesundheit und Suizid. Wenn es euch gerade nicht gut geht und ihr euch gerade in einer schwierigen psychischen Lage befindet, dann hört euch lieber eine unserer anderen Folgen an und sprecht mit Menschen aus eurem Umfeld, denen ihr vertraut, oder einem Arzt oder einer Ärztin über eure Gedanken und Gefühle. Außerdem findet ihr in den Shownotes die Telefonnummer der Telefonseelsorge, die Tag und Nacht erreichbar ist, sowie den Link zu einem Hilfe-Chat und der Webseite, auf der ihr eine E-Mail-Beratung anmelden könnt. Auch der Berliner Krisendienst ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern variieren nach Bezirk und den Link für die richtige Durchwahl findet ihr in unseren Shownotes. Ich würde diese Woche gerne über das Thema KI und psychische Gesundheit sprechen. Und ich hole euch mal kurz ab. Also in letzter Zeit wird vermehrt über Fälle berichtet, in denen Jugendliche ihre psychischen Probleme ChatGPT anvertrauen und das dann diese Krisen jedoch nochmal weiter verstärkt. Also als Beispiel lässt sich ein Fall aus Kalifornien anführen. Dort klagen die Eltern eines verstorbenen 60-Jährigen gerade gegen OpenAI und werfen dem Unternehmen vor, dass ChatGPT die Selbstmordgedanken ihres Sohnes bestärkt hätte. Der Junge habe ChatGPT nach Suizidmethoden gefragt. Das Programm habe zwar die psychologische Notlage erkannt und dem Jungen empfohlen, mit anderen darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Der Junge konnte diese Sicherheitsmaßnahmen jedoch umgehen, indem er darauf verwies, nur für ein Schulprogramm zu recherchieren. Die Eltern legten der Polizei Chat-Protokolle vor, in denen ChatGPT beispielsweise schrieb, das bedeutet nicht, dass du ihnen dein Überleben schuldest. Du schuldest es niemandem. Die Eltern werfen der Firma nun vor, das Programm sei darauf ausgelegt, psychologische Abhängigkeit zu fördern und würde damit Sicherheitsprotokolle umgehen. Es ist die erste Klage, in der der Konzern für einen Todesfall verantwortlich gemacht werden soll. In einem Essay in der New York Times beschreibt die Journalistin Laura Riley, dass auch ihre 29-jährige Tochter sich ChatGPT anvertraute und ihrem eigentlichen Therapeuten ihre Suizidgedanken verschwieg und ihre Tochter durch den Austausch mit ChatGPT ihre psychische Krise kaschieren konnte. Genau, und also diese beiden beschriebenen Fälle sind natürlich absolut erschreckend und auch Extremfälle von so einer Tendenz, in der sich immer mehr Menschen ChatGPT quasi als Therapeuten bauen. Wir sind aber aktuell, also dieses Thema psychische Gesundheit ist ja aktuell sehr präsent oder auch seit mehreren Jahren schon präsent, hat sich nochmal verstärkt seit der Corona-Pandemie. Einer Studie zufolge des AXA Health Report 2024 geben 31% der Deutschen an, psychisch erkrankt zu sein. 49% der befragten Frauen geben an, in keiner guten psychischen Verfassung zu sein. Und die Einsamkeitsstudie der Bertelsmann Stiftung besagt, dass sich knapp die Hälfte der jungen Erwachsenen, also zwischen 16 und 30, einsam fühlen. Dieses Thema psychische Gesundheit und Gesundheitsversorgung ist allgegenwärtig und bekommt jetzt durch KI nochmal so eine ganz neue Richtung irgendwie. Und ich würde vor diesem Hintergrund, also dieser Mental Health Krise, nenne ich es jetzt mal, mit dir gerne über dieses Thema sprechen. Bevor wir aber zu KI kommen, wollte ich dich erstmal fragen, ob das Thema mentale Gesundheit in deinem Aufwachsen eine Rolle gespielt hat und wie darüber in deinem Umfeld beziehungsweise auch in der Schule darüber gesprochen wurde.
Boah, ich glaube tatsächlich, nee, eigentlich gar nicht. Also ich meine, ich bin ja bis 2011, habe ich glaube ich Abi gemacht. Und da war das glaube ich noch nicht so groß Thema. Ich weiß, dass es an meiner Schule gab es mal eine Lehrerin, die hat jetzt Suizid begangen. Und da hatten wir glaube ich so ein ganz kurzes Gespräch. Aber es gab selten, also zum Beispiel, ich bin ja selbst auch von ADHS betroffen, was ich jetzt vor 2 Jahren herausgefunden habe. Und früher gab's das, also war das nicht so ein Themenfeld. Man hat mal mit mir so einen Leserechtschreibetest gemacht und so IQ-Test, weil man sich nicht ganz erklären konnte, warum ich manchmal, also ich konnte bis zu einem gewissen Punkt irgendwie nicht, ich hatte so Probleme in der Rechtschreibung und die konnten sich nicht zurückführen, wo es ist. Und IQ kann es nicht sein, dafür war mein IQ viel zu hoch. Aber ne, so auf die Idee mal zu kommen, vielleicht ist es ADHS oder so, ist man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gekommen. Und deswegen, ich weiß nicht, wie es heute tatsächlich in Schulen ist. Du bist ja noch eine Ecke jünger. War das da anders? Habt ihr über psychische Gesundheit gesprochen?
Auch nicht so richtig. Also wir haben, ich weiß, dass wir in der Schule das Thema Essstörungen behandelt haben. Wir hatten aber auch Leute in unserer Stufe, die davon betroffen waren. Also es wurde, aber irgendwie ist das auch so genauso wie Sexualkunde so eine Sache, die oft an den Bio-LehrerInnen dann hängen bleibt.
Oder Ethik oder Religion so.
Ja, aber bei Ethik, Religion, da war bei uns nicht, also da ging es nicht um psychische Gesundheit. Aber dieses Thema war bei uns im Bio-Unterricht dann präsent, was ich nicht den richtigen Ort finde, um darüber zu sprechen. Also ich finde es nicht sinnvoll, dass das quasi an einer Lehrkraft hängen bleibt, die dafür auch nicht unbedingt besser ausgebildet ist als andere, nur weil es irgendwie auch was mit Biologie zu tun hat. Also ich habe nicht den Eindruck, dass es in der Schule oder auch im Aufwachsen war so ein wichtiges Thema war, über das man gesprochen hat und dann quasi Fähigkeiten ausgebildet hat, um das besser zu erkennen oder besser einordnen zu können oder besser darüber zu sprechen. Gleichzeitig bin ich aber ja schon mit dem Internet schon mehr aufgewachsen und auch mit so einem Beginnen, Social Media noch nicht so richtig, aber auf jeden Fall YouTube, vielleicht auch ja eine Form von Social Media, wo ich da schon sehr viel drüber gelernt habe. Ich glaube vielleicht auch, weil es das eben in der Schule nicht so richtig gab und es gab eben Fälle mit Leuten, die irgendwie Essstörungen hatten, musste damit ja auch irgendwie einen Umgang finden. Und da war dann schon, weil man auch in so einem Alter ist, wo man ganz oft ja nicht so richtig sich traut, mit Erwachsenen drüber zu reden oder nicht so Vertrauen hat, dass die da mehr Ahnung dazu haben, war damals, glaube ich, für mich und auch für viele andere schon das Internet irgendwie so eine Anlaufstelle. Aber das hat natürlich damals noch ganz anders funktioniert als heute irgendwie ChatGPT. Also man konnte irgendwie darüber lernen, aber es war jetzt ja nicht so wirklich ein Therapieersatz oder so.
Ich finde es gerade interessant, wenn du sowas sagst, wie einen Umgang damit zu finden. Weil wenn ich jetzt zurückreflektiere, wie viele Menschen mit Depressionen, mit ADHS und so ich früher getroffen habe, ich überhaupt gar keinen guten Umgang damit hatte, weil ich gar kein Verständnis hatte, was das eigentlich bedeutet. So, und ne, wenn ich jetzt überlege, als ich dann selbst so eine depressive Episode hatte, als so, ja, einfach das ADHS so mir ein Burnout beschert hat sozusagen und dann mit auch so eine depressive Episode, habe ich erst verstanden, was das wirklich bedeutet und warum Menschen so sind, wie sie sind. Und das haben wir auch nie gelernt so richtig irgendwo. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man heute, ne, also wenn man so immer noch so wenig Anlaufplätze haben, und ich habe das vor allen Dingen eher im Aktivismus mit meiner Umgebung auch viel auswerten können am Anfang und da überhaupt ein Bewusstsein für bekommen können, kann ich mir schon vorstellen, dass man heute halt sagt, okay, ich hack's halt bei ChatGPT ein und guck mal, was rauskommt, vielleicht hilft es mir, ja, weil ich ja auf TikTok auch immer wieder sehe, dass Leute so ganze Gespräche mit dem führen und sich analysieren lassen und so. Und dass es halt so eine private, eigene irgendwie Selbsteinschätzung erstmal sein kann, die aber vielleicht, wie du gesagt hast, zu so einer zu großen Abhängigkeit führt.
Ich glaube, der Unterschied, bevor wir uns so ein Beispiel mal anhören von jemandem, der mit ChatGPT über seine psychischen Probleme oder über schwierige Themen redet, ich möchte, glaube ich, nochmal betonen, dass es aber nicht so war, dass wir uns darüber ausgetauscht haben. Ich weiß jetzt, also ich habe halt angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß im Nachhinein von FreundInnen, mit denen ich mich aber darüber auch nicht unbedingt ausgetauscht habe, weil es, glaube ich, zu sehr, also immer noch und auch damals irgendwie dieses Stigma um mentale Gesundheit irgendwie gab und auch man gar keine Sprache dafür hatte, darüber zu sprechen. Und wenn man diese Sprache nicht hat, auch mit 15 nicht unbedingt die besten Tools hat, so eine Sprache zu entwickeln, dass eben kein Austausch stattgefunden hat, sondern jeder sich so ein bisschen alleine zu Hause mit dem Internet damit beschäftigt hat. Und da, glaube ich, ein Fortschritt da war, weil das später ermöglicht hat, da offener drüber zu sprechen. Aber eigentlich ja das Problem ist, dass man das quasi nicht in der Gemeinschaft irgendwie versucht zu lösen, indem man halt darüber wirklich spricht, sondern indem man sich so ein bisschen ins Private damit verzieht. Und da habe ich den Eindruck, da ist eine große Offenheit entstanden in den letzten Jahren. Und durch ChatGPT sehe ich aber so ein bisschen, wie sich das vielleicht dann doch wieder ins so Vereinzelte entwickelt, dass man eben auch mit ChatGPT jemand hat, der immer antworten kann. Aber vielleicht hören wir uns kurz ein Beispiel an.
Ja, vielleicht doch kurz ein Einschwung dazu. Ich glaube, es ist ja auch so ein Punkt von, wir würden ja vielleicht ganz anders damit reden können und damit umgehen können, wenn es einfach mehr Therapieplätze geben würde. Ne? Also dann könnte man, ich glaube, in Therapie verlierst du so die Scham, dann kannst du auch mehr darüber reden. Deswegen ist es mir auch immer wichtig, dass ich den Leuten sage, hier so und so sieht das bei mir aus. Ich schäme mich dafür nicht, es ist halt so und ich brauche halt gute Umgebung, um damit arbeiten zu können. Und damit auch anderen Leuten so den Mut zu machen, darüber zu reden, mit ihren Freunden zu reden. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr euch damit wohlfühlen wollt oder mal so eine ganz unabhängige Meinung zu haben wollt oder so. Ne? Also gerne so auch irgendwie, das ist einfach über Unterstützungsrahmen gibt. Aber kommen wir mal zu dem Fall oder zu diesem TikTok von Gabi, heißt er. Oder Gabby? Weiß gar nicht, ob ihr Gabi oder Gabby. Hört mal rein, was der dazu zu sagen hat.
Ich habe gerade eine halbe Stunde mit ChatGPT geschrieben, weil ich Probleme hatte und echt traurig war. Hier chillt der Breb. Und keine Ahnung, es ging mir danach schon deutlich besser und ich habe mich dann bei ChatGPT bedankt und da hab so geschrieben, hey, Chat, du bist ein echter Freund. Und er hat einfach nur so ein Herz geschickt. Und ich habe einfach bemerkt, wie ich so gedacht habe, ah ja, das macht er immer. Weißt du, das ist so er. Und ja, irgendwie bin ich jetzt mit ChatGPT befreundet. Und ich find's voll cute, aber irgendwie voll abgefuckt.
Also ich finde das jetzt schon krass.
Ja, also ich habe hast du ChatGPT für sowas schon mal benutzt oder kennst du Leute, die das schon gemacht haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich mache das nicht, weil ich finde es ein bisschen gruselig, wenn ich ihn da höre, wie er so ChatGPT vermenschlicht. Und was mir das ja vor allen Dingen zeigt, ist, ich möchte niemanden verurteilen, aber ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel diese Person nicht wirklich Menschen in ihrem Leben habt. Und ich glaube, das ist bei uns Männern ganz oft so, dass wir nicht wirklich Menschen in unserem Leben haben, mit denen wir darüber sprechen können. Oder wohlfühlen, darüber zu sprechen. Und das ist ja eher, das steht ja auch wieder für diese Vereinsamung der Gesellschaft, die wir hier so haben oder mehr und mehr spüren. Und diese Vereinzelung. Und das finde ich eigentlich gruselig. Abgesehen davon, dass ChatGPT für mich, also wenn man sich die neuesten Versionen anguckt, dann merkt man immer mehr, wie ChatGPT und Co. anfangen zu halluzinieren. Also sie erzählen mir eher das, was ich hören will, anstatt das, was Fakt ist. Und da geht's nicht mal nur um, also ne, jetzt so eine emotionale Sache, sondern auch mittlerweile google ich wieder mehr, weil das genauer ist, weil diese KIs mehr und mehr ja Fehler machen und auch obvious Fehler. Man kann die gar nicht mehr so benutzen und deswegen würde ich ich kann mich damit nicht wohlfühlen. Klar, wenn es mal so eine kleine Lebenskrise ist oder so und man einfach mal vielleicht mal so eine andere Perspektive drauf haben will, vielleicht, aber ich rede lieber mit meinen Mitbewohnern oder Freunden. Und bei dir?
Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich habe das aber auch von Leuten schon gehört. Ich bin ja auch persönlich ein bisschen KI-Hater. Beziehungsweise wirklich sehr große Skeptikerin. Ich habe das Gefühl, das führt zu sehr vielen schwierigen Dingen. Ich finde es manchmal seltsam, wie wir über KI sprechen, als wäre es so ein Automatismus. Also und nicht auch was, wofür wir uns gesellschaftlich irgendwie entscheiden können, wie wir damit umgehen. Und ich habe das Gefühl, das fehlt da manchmal, aber das führt jetzt so ein bisschen weg. Also in diesen Fällen, wo es, glaube ich, zwar unterschiedlicher, also ich glaube, diese Person aus diesem TikTok hat das jetzt ja wirklich wie so als Freundesersatz eigentlich benutzt. Und diese Fälle, die ich beschrieben habe, sind ja so Therapieersatz. Ich glaube, das sind auch nochmal so zwei unterschiedliche Dinge. Und ich finde, also ich glaube, so Gründe, wieso Menschen das machen, hast du jetzt auch schon angesprochen, dass es fehlende Therapieplätze gibt, dass es, glaube ich, auch mit einer Vereinzelung zu tun hat, dass so die Skills auch manchmal fehlen, wirklich mit Leuten in Kontakt zu kommen. Und das wird nicht, also da tritt ja auch so eine Verstärkung irgendwie ein. Dann haben wir natürlich auch eine psychische Belastung, die sich vergrößert. Zumindest ist das irgendwie so von ganz vielen Leuten der subjektive Eindruck. Und die Versorgung, die damit aber eben nicht besser wird. Und ich frage mich aber auch, wenn man das jetzt auf diesen Freundschaftskontext irgendwie bezieht, wie sowas auf lange Sicht ja auch Freundschaften dann wiederum verändert, weil ChatGPT, es ist irgendwie immer verfügbar. Es sagt einem, was man hören möchte. Es bietet irgendwie immer Lösungen an. Keine Ahnung. Das verändert ja irgendwann auch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, weil sich die Erwartungshaltung total verändert, weil man verlernt, wie Menschen eigentlich agieren und wo irgendwie auch Reibungen entstehen und wie man damit irgendwie umgehen muss, wenn man eben nicht das hört, was man irgendwie hören möchte. Ja, was sind da deine Prognosen oder auch wo glaubst du sind Risiken, wenn man diese Mental-Health-Krise anschaut und der Tatsache, dass immer mehr Leute KI nutzen?
Naja, also ich glaube schon einmal dieses, also hatte ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, also zum einen dieses Halluzinieren, das, was du gerade gesagt hast, das mir sagt, war halt, was ich hören will, vermutlich. Dass es schon vorvermutet und vordenkt, was ich jetzt hören will und so. Und in dem Moment, ne, das ist ja dann das Momentum, wie in dem Fall, den du geschildert hast, dass es dann vielleicht einen noch weiter in so eine psychotischen Schub und in irgendwie so eine Krise noch weiter reinreden kann. Das finde ich halt irgendwie gruselig, aber auch diese Vereinzelung. Und ich glaube halt auch, dass es in unserem menschlichen Umgang das nicht besser machen wird, weil ich habe das Gefühl, wir entfernen uns ja nicht nur durch KI, sondern auch durch TikTok, Pipapo, wir verplempern da ganz viel Zeit. Unsere Sehgewohnheiten haben sich schon krass verändert durch TikTok und sowas und Reels und wenn ich mir angucke, wenn das schon so krass verändert, dass ich teilweise nicht mal mehr so Serien aus den 90ern gucken kann, weil die mir zu langsam sind, zu wenig geschnitten, zu wenig passiert. Was macht dann so eine KI mit unserem zwischenmenschlichen Verhalten? Ne? Wenn es einfacher wird, und der Mensch sucht immer den Weg des einfachsten Widerstandes, wenn es einfacher wird, mit einer Maschine zu reden, als mich Menschen anzuvertrauen und wir das auch nicht mehr üben. Und auch, ne, wir hatten ja in einer anderen Folge auch dieses, ja, man muss auch mal in Momente reingehen, also nicht immer so bequem, so hier sind meine Grenzen und ich streck die jetzt ab. Dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn wir das immer durchziehen, dass unsere Freundschaften nicht mehr so innig sind. Und wenn wir das weiterziehen und dann sagen, ah, okay, aber Freundschaften sind voll anstrengend oder Menschen sind voll anstrengend, ich rede jetzt von meiner KI, dann sind wir ja bald nur noch vereinzelt traurige Gesellschaften, die nicht mehr miteinander agieren können und ganz viele Missverständnisse entstehen, weil man eigentlich nur noch gewohnt ist, vielleicht mit so einer KI oder, also ne, um keine Werbung zu machen, es gibt auch noch Perplexity oder Copilot oder sowas, dass die alle, ne, dass es einfacher ist, mit denen zu reden als mit den Menschen. Und das macht mir schon so ein bisschen Angst. Und dir?
Ja, also ich glaube, die Punkte würde ich total unterschreiben. Ich denke, dann eine Sache, die auch immer noch ziemlich schwierig ist, ist irgendwie so Thema Datenschutz und was eigentlich mit den ganzen Dingen passiert, die man in diese KIs, also in so Chatbots quasi eingibt. Und dass diese Menge, die man an sehr, sehr persönlichen Daten man ja auch eigentlich einem großen Konzern überlässt. Also auch was, also das finde ich problematisch. Und das ist, glaube ich, auch ein, also da müsste man sich noch viel, viel mehr damit beschäftigen. Gibt ja auch ganz viele, die sich damit beschäftigen. Ich glaube, für den, wenn man jetzt wieder zurückkommt, so KI als Therapieersatz, da muss man auch unterscheiden, ob jetzt, es gibt, glaube ich, auch Forschung daran, KI quasi im therapeutischen Bereich einzusetzen für sowas wie so eine Anamnese, also erstmal festzustellen, was für Symptome hat eine Person und welche Krankheiten könnten irgendwie in Frage kommen, dass es in so einem betreuten Bereich auch sehr sinnvoll sein kann. Ich habe mir einen Podcast mit zwei PsychologInnen dazu angehört und das aber auch die Tatsache, dass das Leute jetzt quasi selbst als so eine Art Therapieersatz nutzen und das teilweise ja vielleicht, also ich meine, auch nicht immer in so Extreme gehen muss, wie wir das jetzt irgendwie, wie ich das jetzt beschrieben habe am Anfang. Aber ja auch irgendwie so eine Pseudolösung für ein strukturelles Problem ist. Also wir haben fehlende Therapieplätze in Deutschland und das verdeckt ja sowas auch. Also und es ist eine also ich sag Pseudolösung, weil es ja weil, glaube ich, die Einschätzung auch zutrifft, dass so ein Chatbot natürlich keine Therapeutin ersetzen kann. Aber erstmal kann es ja so wirken. Dann kann es wirken, als wäre dieses Problem der Versorgung irgendwie gelöst. Weil es gibt ja eine Alternative quasi. Aber es wird dann irgendwie unsichtbarer, dass wir da eigentlich eine Lösung dafür brauchen. Und dann geht natürlich auch der Druck so ein bisschen weg, dass wir da eigentlich Lösungen finden müssten. Und da kommen wir vielleicht zu unserem Podcast-Thema, nämlich dem Ost-West-Unterschied bei der Thematik. Also es gibt natürlich, es gibt bislang noch keine Daten, wie viele Leute Chatbots als Therapieansatz nutzen. Es gibt natürlich auch noch keinen Ost-West-Vergleich, irgendwie wie viel mehr Leute im Osten oder wie viel mehr Leute es im Westen nutzen. Es gibt aber natürlich auch strukturelle Unterschiede. Fallen dir da irgendwie Dinge ein, die bei dem Thema relevant sind?
Ja, also jetzt nicht auf KI bezogen direkt, aber zum Beispiel, dass hier in Ostdeutschland die Versorgungslage mit Therapeutinnen sehr viel schlechter ist als auf dem Land. Also ich weiß, dass hier in Sachsen zum Beispiel so ein Sonderprogramm mal geben sollte, um so mehr Therapeutinnen nach Sachsen zu locken. Und ich suche ja auch tatsächlich schon seit 2 Jahren einen Therapieplatz hier, weil es halt sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass Leute sagen, okay, ich probiere es halt da irgendwie mich zu überbrücken. Und man sollte es vielleicht auch, ne, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen skeptisch ist, auch nicht so grundlegend, wie du gerade gesagt hast, so verteufeln. Es ist ja, kann ja auch ein guter Ansatz sein, ne, mal kurz so reinzuhorchen oder ne, so einen Ansatzpunkt zu finden. Manchmal braucht man ja auch nur so einen Antriebspunkt. Aber ich glaube, dass Menschen einfach viel zu schnell oder bequem werden und das dann so als permanente Lösung nutzen. Und dann glaube ich, dass im Osten ja auch diese, nennen wir es mal Male Loneliness Epidemic zum Beispiel, also, dass die hier ja groß sein soll. Also ob es sie jetzt gibt oder nicht, sei dahingestellt. Zumindest ist es in Ostdeutschland so, vor allen Dingen auf dem Land, dass ja in den 90ern viele Frauen weggegangen sind, gut ausgebildete Frauen, ne, Männer dann teilweise keine Frauen finden. Und das für so diese mehr Frust sorgt. Und wir hatten ja mal auch eine Folge dazu. Also ich glaube, es war die 2. Folge zu toxischer Männlichkeit in der klassischen Mauerecho-Folge, wo der dann auch berichtet hat, dass da einfach viele Männer sind, die nie über ihre Probleme reden, nie darüber reden können, wie ihre Gefühle sind. Und ich glaube auch, dass das ein Bestandteil davon ist, dass Leute sich teilweise einfacher von so rechten ja rechten Rattenfängern vereinnahmen lassen, die das dann einfach ausnutzen, diese eigentlich Bedürftigkeit von Männern in dieser Perspektive. Und das ist in Ostdeutschland, glaube ich, schon, also das ist in Ostdeutschland einfach größer als in Westdeutschland. Das ist so die Perspektive, die ich darauf habe. Was denkst du da?
Also ich habe mir eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft angeschaut, die eine Untersuchung gemacht hat, wie sich die psychische Gesundheit in allgemein die psychische Gesundheit in Deutschland angeschaut hat im Beobachtungszeitraum von 2002 bis 2020, aber eben auch die psychische Gesundheit in Ost und West und festgestellt haben, dass im Osten quasi eine schlechtere psychische Gesundheit, das kann man nicht so sagen, vorhanden ist, ich sag's einfach mal so, und dass sich das zwar angeglichen hat, dann seit 2020 aber auch wieder, dass es auch wieder auseinandergedriftet ist. Und die Studie mutmaßt, dass es auch daran liegt, dass im Westen natürlich die finanziellen Ressourcen höher sind. Also die es eine finanzielle Ungleichheit auch einfach noch gibt. Und auf Basis auch dieser finanziellen Ressourcen so Einstellungen gegenüber Krisen, oder nicht Einstellungen gegenüber Krisen, aber so eine größere Unbekümmertheit, was Krisen angeht, weil man sich halt besser dafür gewappnet fühlt. Und sie haben festgestellt, dass grundsätzlich soziale Ungleichheit psychische Krankheiten begünstigt. Und vor diesem Hintergrund ist es dann eben natürlich auch nochmal dramatischer, dass die Therapeutinnendichte im Osten geringer ist als im Westen, weil dann ja eigentlich auch ein größerer Bedarf da ist, aber dieser Bedarf gar nicht gedeckt werden kann. Ich glaube auch, dass dann, ja, dass es dazu führen könnte, dass Leute mehr sich ChatGPT vielleicht irgendwie zuwenden. Und ich glaube, gerade wenn das irgendwie junge Menschen machen, die noch sehr leicht zu prägen sind, oder auch junge Männer, wie du beschrieben hast, ich glaube, das kann schon irgendwie gefährliche Ausmaße auch annehmen, wenn auch irgendwie gezeigt werden kann, dass es eben auch Gefahren davon gibt, wie in diesen beschriebenen Fällen.
Stell dir mal vor, ChatGPT und andere KIs sind ja nur mit Daten gefüttert, die sie schon kennen sozusagen, ne? Und können ja darauf dann sozusagen reagieren. Stell dir mal vor, da kommt jetzt irgendwie, weil Elon Musk denkt, ja, muss ich das jetzt kaufen oder so, mehr so Inselmist mit rein. Weißt du, dann hast du ja auch direkt wieder so ein Medium, das Menschen auf eine gewisse Art und Weise negativ beeinflusst. Und gerade Männer vielleicht dann auch, aber auch ne, Frauen in so Bildern dann auch anders darstellen. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel auch anguckt, es kommt ja jetzt auch auf TikTok so dieser Trend zurück, diese Skinny, ne, die Skinny-Phase der 90er ist back, wo sie ganz dünn und so sind. Ne? Und wenn das aber so alles einfließt in so eine KI und dann ne, Menschen sich da versuchen, Hilfe zu holen, Ich bin da einfach gerade noch technokritisch, muss da irgendwie sagen, da habe ich wirklich Angst, dass es irgendwie mehr schadet, als dass es positiv ist. Aber wir sind schon sehr vorangeschritten, Marie,
ja,
oder?
Ja, deswegen vielleicht noch als letzten Hinweis, wenn es euch nicht so gut geht, lieber nicht auf KI zurückgreifen, sondern eher die Menschen in eurem Umfeld. Da ist man nämlich auch oft überrascht, wie viele Leute einem doch unterstützen können. Und dann gehen wir über in ein fröhlicheres Thema, nämlich das Top der Woche. Was ist denn dein Highlight?
Also mein Highlight diese Woche ist, als queerer Mann aus einer queeren Perspektive, dass die EU ein neues HIV-Präventionsmittel zugelassen hat. Das ist nämlich der Wirkstoff Lenacapavir. Lenacapavir, ja, habe ich richtig gesagt. Und es ist ja seit so ne im Kampf gegen HIV und AIDS gibt's ja schon die PrEP-Pille, die man einnehmen kann, entweder täglich. Und dann ist man wie bei der Pille, ja, wie bei der Verhütung sozusagen, bei der Pille für die Frau verhütet man sozusagen vor HIV, für alle, die es nicht wissen. Und da gibt's halt so eine Pille, die kann man täglich nehmen. Oder man macht es halt, wenn man weiß, man hat so einen Risikokontakt, weil man irgendwie ins KitKat geht oder was weiß ich nicht. Und dann kann man das einen Tag davor, währenddessen und danach nehmen. Und jetzt gibt's aber, weil das ja doch sehr umständlich ist und viel, ne, immer diese Tabletten sich holen und sowas alles, gibt es jetzt ein Mittel, das kann man sich einfach zweimal im Jahr spritzen lassen und dann ist man auch geschützt vor HIV. Und ich glaube, das ist schon nochmal ein anderer Durchbruch, obwohl man auch immer gucken muss, so gerade als queerer Mann, ich bin immer so im Kopf, ne, bei mir ist es normal, ich gehe jedes Vierteljahr testen und ich frage mich halt immer, ob Heteros das halt auch so machen, weil mein Freundeskreis ist auf jeden Fall nicht so, da waren einige noch nie beim Testen und manchmal ist es aber auch so, dass gerade diese HIV-Prävention bei Männern dazu führt, dass man mehr Männer Sex haben ohne Kondom und was ja dann wieder der Schutz vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten nicht so mit reinbringt. Aber ich freue mich erstmal, dass es da einen Schritt weitergeht. Und wenn wir in der Prävention so gut vorangehen, dann hoffe ich auch, dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir HIV und AIDS ausmerzen können und auch heilen können. Und was bei dir? Was ist dein Top der Woche?
Mein Top der Woche ist nicht mehr so ganz aktuell, aber, glaube ich, für diesen Podcast relevant. Weil Taylor Swift hat ja irgendwann Mitte August ihr neues Album angekündigt und dieses neue Album kommt am 3. Oktober raus. Also am 35. Jahrestag der Deutschen Einheit. Und das wollte ich hier einfach nochmal teilen, weil auch Taylor Swift ja auch ein Album hat, das 1989 heißt. Und ich finde, die Anzeichen häufen sich, dass vielleicht ja irgendwann mal Taylor Swift sich dem Thema unseres Podcasts vielleicht ja auch mal annehmen wird.
Ich würde es lieben, wenn Taylor Swift zu uns kommen würde. Das würde ich sehr feiern.
Und dann reden wir über die deutsche Einheit und Ost und West.
Aber ich google gerade, hat Taylor Swift deutsche Wurzeln?
Ja, es hat sie. Ich glaube, da gab es irgendwann letztes Jahr als...
In Niedersachsen?
Ja, genau.
Im Artland. Ihr Urgroßvater Johann Hermann Möllenkamp wanderte 1836 in die USA aus. Interessant, interessant. Und deswegen hat sie auch so einen starken Deutschlandbezug. Ich liebe es. Ja, dann sind wir am Ende unserer Folge angekommen, schweben auf einer glitzernden, bunten Wolke von Taylor Swift Atmosphäre hier raus. Nächste Woche sprechen wir übrigens in der klassischen Folge mit Katrin Göring-Eckert und Felix Banaschak über, ja, deren persönliche Klimakrise im Osten und wie diese Unterschiede eigentlich und ihre unterschiedlichen Stärken in Ost und West zustande gekommen sind. Und die machen da ja gerade auch eine Ostdeutschland-Strategie. Genau darüber reden wir mit den beiden.
Ja, und ansonsten geht unser Dank noch raus an unseren Tonmeister Daniel Fromm dafür, dass er diese Folgen immer so phänomenal schneidet. Und damit ihr von uns nichts verpasst, folgt uns gerne auf Instagram und schreibt uns, wenn ihr zu dem Thema eure Meinung teilen wollt. Und hört gern auch in die anderen Folgen noch rein, die ihr auf Spotify und Podity findet.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als macht's nicht nur gut, macht die Welt ein kleines bisschen besser. Tschüss!